Heutigen Abend schenkst du uns wieder eine Gelegenheit in deiner Gnade, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir dir darin begegnen dürfen, dass wir wachsen dürfen, uns fest werden dürfen in dem herrlichen, kostbaren Glauben, den du uns geschenkt hast. Danke für diese Gnade. Danke für jede Seele, die sich aufgemacht hat und Hunger nach einem Wort hat. Danke für jede Seele, die sich heute eingeschaltet hat, um es zu hören oder eben auch es nachzuhören. Danke, dass du noch Hunger schenkst nach deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und ich bekenne das, Jesus. Und je intensiver ich das auch studiere und auch diesen Abschnitt, umso deutlicher wird es, wie mit welchen Konsequenzen und Folgen man rechnen muss, wenn man dein Wort verdreht. Wenn dein Wort verdreht wird, wenn deine Wahrheit verdreht wird, Herr, dass es welche Konsequenzen sich mit sich bringt. Und umso mehr, Jesus, wenn wir auch diese Stellen heute anschauen, die ja bei so vielen doch unterschiedlich verstanden und gelehrt werden, so ist mein Gebet, Herr, leite uns ganz nah bei deiner Wahrheit. Bestätige es durch deinen guten Heiligen Geist. Gib Freimütigkeit an das, was im Studium ich denken, erkennen und verstehen durfte. Erinnere mich, das, was nicht von dir ist, lass mich vergessen, Herr, dass wirklich dein Wort gepredigt wird in aller Wahrheit, in aller Reinheit. Das ist mein Gebet und du leitest und du führst in die Wahrheit. Und wie gut, dass ich mich da auf dich verlassen darf, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist und eben das gibst, was in alle Wahrheit leitest. Danke dafür. So rechnen wir auch mit deinem Wirken und deinem Reden unter uns heute. Amen. Darf ich euch bitten, mit mir den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen? Kapitel 2 studieren wir gerade und befinden uns jetzt in dem zweiten Abschnitt, zweiten Teil von diesem Kapitel, die Verse 4, die Folgen, die dann mit sich bringt, wenn man diesem falschen Glauben folgt, wenn man diesem falschen Glauben glaubt und danach eben lebt. So, es geht um das Thema des Gerichts, das Petrus hier uns entfaltet, uns eben daran erinnert, welche Folgen es mit sich bringt. Drei Punkte sollen uns helfen, diese Verse zu gliedern. Den ersten Punkt haben wir schon letztes Mal kurz angesprochen. Es ist diese feste Gewissheit, dass das Gericht kommt. Das hat Petrus in Vers 3 am Ende gesagt. Ich lese es euch nochmal vor. Kapitel 2, Vers 3 am Ende heißt es, denn das Gericht seit lange nicht zögert und das Verderben schlummert nicht. So, erinnert er daran und sagt, dass das Gericht Gottes über die falschen Lehrer und eben über die diesem falschen Glauben folgen, dass dieses Gericht fest beschlossen ist und dass es definitiv kommt. So, das ist eine Gewissheit, eine Zusicherung, es wird kommen. Und dann bringt er die drei Beispiele, die uns als Vorbilder dienen und uns daran erinnern, das Gericht kommt, Gott hat schon mal gerichtet und er wird es auch wieder tun. Und drei Beispiele werden uns hier genannt und das ist das Gericht über die Engel, das erste Beispiel, das zweite Beispiel ist das Gericht über die alte Welt, die durch Wasser gerichtet wurde. Und das dritte Beispiel ist Sodom und Gomorra. Ich möchte euch die Verse 4 bis 6 nochmal lesen, damit wir sie frisch im Geiste haben. Und dann gehen wir und studieren diese Verse. Lasst mich das vorlesen. Ab Vers 4 heißt, denn wenn Gott Engeln, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die zukünftig gottlos handeln würden. So, darum geht es hier. Und der letzte Satz fasst es zusammen, diesen Abschnitt, die drei Beispiele, die hier von Petrus angeführt sind. Es sind Beispiele, die Gott gegeben hat für die Zukünftigen, das heißt für die später kommen, damit sie wissen, das Gericht kommt wirklich. Und warum kommt auch das Gericht? Wir haben hier drei interessante, und drei wichtige Beispiele und wir sollten sie uns anschauen, was geht's. Das erste ist das Gericht über die Engel, das zweite ist nochmal das Gericht über die alte Schöpfung und das dritte ist das Gericht über die Städte Sodom und Gomorra. Wir können da in gewisser Weise eine Entwicklung sehen. Die Argumentation, die Petrus hier verfolgt, ist vom Höheren zum Niedrigen. Er beginnt und sagt, wenn Gott schon Engel nicht schonte, was glaubt ihr, wie wird er mit den falschen Lehren umgehen? Und dann geht er weiter vom Himmel und geht auf die Erde, also von dieser himmlischen Schöpfung geht er auf die irdische Schöpfung und sagt, wenn Gott die Erde, die er geschaffen hat, mit allem, was darin war, die dann wirklich mit all der Fülle, wenn er die Erde nicht verschonte, was glaubt ihr, wird er die falschen Lehrer verschonen? Wenn er, und da geht er noch eine Stufe tiefer, von Engel zu der Schöpfung, dann geht er zu den zwei Städten Sodom und Gomorra und sagt, und wenn er Sodom und Gomorra nicht verschonte, was glaubt ihr, wird er die falschen Lehrer verschonen? So, das ist in gewisser Weise eine Bewegung vom Größeren zum Kleineren, die Argumentation. Schaut euch an, wenn er diese herrlichen Engel, die er geschaffen hat, die in besonderer Weise ihm an Herrlichkeit größer sind als wir. Wenn er sie nicht verschonte, was glaubt ihr, wird er uns verschonen? Und so, ihr versteht die Logik, so vom Größeren zum Kleineren ist die Argumentation, die hier uns da gezeigt wird. Und das erste Beispiel ist eben die Engel, und er spricht darüber, dass Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt haben, und dass er die festgehalten hat, und hier ist die Rede von den nicht verschonte, sondern die in finsteren Höhlen, in finsteren Abgrund festgehalten worden sind. Ich möchte euch zeigen, man kann auch übersetzen mit Ketten der Finsternis. Ist auch eine Möglichkeit, das hier zu übersetzen. Sondern er hält sie fest und überliefert sie für das Gericht. Er hält sie fest mit den Ketten der Finsternis, kann man übersetzen, und hält sie in einem Abgrund fest für den Zeitpunkt, bis sie vollends gerichtet werden. So, Petrus erinnert uns an ein Gericht, das Gott schon vollzogen hat, und nochmal, und sagt, wenn Gott das getan hat, dann wird er definitiv die falschen Lehrer auch richten. Die spannende oder die wichtige Frage ist, von was für einem Gericht über die Engel redet er? Und vor allem, was ist die Sünde, die sie begangen haben? Da müssen wir uns fragen, was sind diese Ketten der Finsternis oder der finsteren Höhlen? Was ist der Abgrund, wo sie festgehalten worden sind? Welche Engel sind da? Also das sind einige Fragen, die wir da zu beantworten haben. Und ich denke, das ist ein lohnenswertes Studium, dem nachzugehen. Warum? Weil im Wesentlichen sich zwei Auslegungsrichtungen hier unterscheiden. Und die sind so unterschiedlich und so gravierend, dass man nicht, man muss wissen und verstehen, was da passiert, damit man sagen kann, okay, entweder das oder das. Die eine Ausrichtung und die eine Auslegung, und nicht wenige Ausleger sagen, der Fall der Engel, von denen hier Petrus spricht, und das Gott gerichtet hat, ist der Fall der Engel, als die Engel ihre Behausung verlassen haben, menschliche Gestalt angenommen haben, auf diese Welt gekommen sind und mit menschlichen Frauen sexuellen Verkehr hatten. So, manche nicken, manche gucken schon so, denken, was erzählt er da für Geschichten? Das freut mich, dass nicht alle das kennen. Und manchmal denke ich, sollte ich nicht so viel erzählen, was so gelehrt wird, gell? Aber egal, es ist für uns trotzdem wichtig, weil wir werden da lernen, und ich denke, wir haben jetzt gleich ein gutes Beispiel, wie wir mit der Schrift umgehen und das auch sowas prüfen. Es wird gesagt, also es gab einen Fall, und hier ist nicht die Rede von dem Fall der Engel im Himmel, sondern hier ist die Rede vom Fall der Engel auf der Erde. So, zu einer bestimmten Zeit haben also Engel abscheuliche Dinge getan. Sie haben sich also Frauen genommen, haben mit ihnen geschlafen, Kinder gezeugt, und da sind Riesen entstanden und so Überwesen, so übernatürliche Menschen, so in der Art wie Zeus oder wie nennt man die ganzen Mythen und Legenden und Göttern von der griechischen Mythologie. Man sagt so, in dieser Art und Weise gab es so Mischwesen. Engel haben mit Frauen geschlafen, haben Kinder gezeugt, und dann entstanden so Mischwesen. Und weil das so schlimm war, weil das so verderblich war, hat Gott diese Engel gerichtet und hat sie in den Ketten der Finsternis in den Abgrund geschmissen, weil diese Sünde so abgrundtief böse war, die sie getan haben. Und so sagen die Leute, dass das ist von dieser Sünde, hier ist die Rede. Und darum hat Gott dann die Welt Welt mit dem Wasser vernichtet, weil da waren ja überall solche komische Wesen. Also mussten sie weg. Und dann deswegen kam die Überflutung und die ganze Erde wurde vernichtet. Habt ihr schon mal davon gehört? Ja, so von den Riesen der Vorzeit ist die Rede. Wenn nicht, ich sage nicht so schlimm, aber trotzdem ist es eine gängige Auslegung und in wirklich viel Kommentaren und Literatur werdet ihr das finden. Wie kommt man dazu? Es gibt zwei Stellen, worauf man sich beruft und zwei Stellen, wo man sagt, die Bibel redet davon, die spricht davon. Die eine Stelle, die finden wir in dem Parallelbericht in gewisser Weise in Judas und das andere in 1. Mose Kapitel 6. Und diese beiden Berichte möchte ich mit euch jetzt studieren und anschauen und dass wir uns ja, das anschauen und sagen, sagt es die Schrift wirklich? Lehrt es die Schrift? Ja oder nein? Und für mich ein persönlicher Gewinn wieder. Ich habe mich wieder in meine Studienzeit vor 14 Jahren versetzt gefühlt. Ich habe es genossen, das wieder so durchzuarbeiten. Und ich hoffe, ich kann es in guter Art und Weise euch rüberbringen und euch das zeigen. Nun nebenbei eine kurze Entschuldigung an meiner Stelle. Letzten Mittwoch fiel es mir so schwer, die Texte zu lesen, noch schwerer als sonst. Und Gedanken zu formulieren, ich hatte so stark Rückenschmerzen, habe, ich glaube, eine Tablette zu viel genommen, die hat mich etwas benebelt und verzeiht mir, wenn dann es nicht alles so klar war. Vielleicht habt ihr auch nichts gemerkt, war immer wie immer unklar, von daher, dann ist nicht schlimm. Aber ich habe heute, auch wenn ich mir dann keine Tabletten genommen, damit ich klar im Kopf bin. Also, gehen wir in Judasbrief. Da gibt es eine Parallele, die ähnlich aufgebaut ist sich im Studium von den falschen Lehren, haben wir da schon hineingelesen. In den Judasbrief gibt ja kein Kapitel, ab Vers 3 spricht der Judas darüber, dass wir für den Glauben kämpfen. Und dann redet er von den falschen Lehren, die sich eingeschlichen haben. Also die Thematik bei Judas ist genau die gleiche wie beim Petrus. Auch von der Argumentation ist das Gleiche. Er verwendet fast die gleichen Begriffe, trotzdem macht er hier und da einen kleinen Unterschied. Die hatten das gleiche Anliegen, haben wahrscheinlich miteinander über diese Dinge gemeinsam schon geredet und gelehrt und schreiben in ähnlicher Art und Weise an die Kinder Gottes ihre Anliegen nieder. Ich nehme euch ab Vers 5 mit hinein und Judas nimmt ein Judas hat auch drei Beispiele für Gericht. Aber er nimmt ein anderes wie Petrus. Das erste Beispiel, das Judas nennt, ist nicht Engel, sondern er nennt das Volk Israel. Und dann sagt er Vers 5, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, merkt ihr so, in der gleichen Art wie Petrus. Ich weiß, ihr wisst alles, aber meine Aufgabe ist es, euch zu erinnern. Und jetzt sagt er, an was will er sie erinnern? Dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Das ist das erste Beispiel. Er nennt ein Beispiel und sagt, so wie unter dem Volk solche da waren, die gemurrt haben, die immer gemotzt haben, die letztendlich ungläubig waren, Gott hat sie gerichtet. Sie sind nicht in das Land hineingekommen. Also Israel, gerade Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung und dieses Gericht, das in der Wüste stattfand, dass diese Generation, die Ungläubige, gestorben ist, nimmt Judas als Beispiel, als erstes Beispiel und sagt, nehmt euch das als Beispiel. Die nicht geglaubt haben, Gott hat sie gerichtet. Samt dieser ganze Rotte Korach und was auch immer. Jetzt nimmt er ein zweites Beispiel und dann nennt er jetzt die Engel, die beim Petrus auch auftauchen. Vers 6 sagt er, und Engel, die ihre Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. So, jetzt spricht er über die Engel. Merkt ihr das? Jetzt müssen wir uns fragen, von welcher Sünde ist die Rede? Was Petrus sagt, die Engel haben gesündigt und Gott hat sie mit der Finsternis in die Tiefen, in die Grube geworfen und mit den gleichen Sprachen, nur hier spricht Judas von den Fesseln. Das ist interessant, dass er sagt, dass sie ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern in ihre eigene Behausung verlassen haben. Hat er sie zum Gericht des großen Tages ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. So, dass Judas sagt, sie sind unter die Finsternis verwahrt. Aber warum? Was haben sie getan? Sie haben ihr Herrschaftsbereich nicht bewahrt. So, welche Sünde haben sie begangen? Sie haben den Herrschaftsbereich nicht bewahrt. Was meint Judas damit? Was haben sie da getan? Woran ist die Sünde? Man kann es auch übersetzen, man kann sagen, sie haben ihre Stellung oder sie haben ihr Amt oder sie haben ihre Position nicht bewahrt. Was haben die Engel getan? Oder eben, woran sind sie gefallen? Sie haben also etwas aufgegeben. Gott hat ihnen eine Stellung gegeben, Gott hat ihnen einen Herrschaftsbereich gegeben, eine Funktion, ein Amt, kann man sagen. In diesem sollten sie ihren Dienst tun, für den er sie geschaffen hat. Und sie haben diese Aufgabe aufgegeben, so frei mal übersetzt. Und schaut mal, und dann, die haben die Behausung verlassen und also haben diesen Ort verlassen und haben nicht das getan, wozu sie Gott berufen hat. Und Judas erklärt, das ist erstmal die Sünde. Damit ist noch nicht alles gesagt. Ich werde im zweiten Zug euch sagen, was haben sie eigentlich getan? Wo ist das Problem? Mir geht es jetzt erstmal darum zu sagen, was haben sie nicht getan, was man ihnen ankreidet. Ja? Schaut mal, was in Vers 7 heißt. Und jetzt kommt die Verwirrung. Und für viele der Beleg, dass diese Geschichte mit diesen Riesen und mit den Verheirateten von Engeln und Menschen, dass es stimmt. Man belegt es mit Vers 7 aus Judas und dann heißt es, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Sag mal, hier steht's doch. Also, was haben die Engel getan? Und man sagt, so wie Sodom und Gomorra dem fremden Fleisch nachliefen. Und sagt, so haben die Engel auch den Herrschaftsbereich verlassen und haben den Ort verlassen und sind auf die Erde gegangen und sind auch dem fremden Fleisch nachgelaufen. Das ist die Argumentation. Und man sagt, Judas 7 sagt, die Engel haben den Himmel verlassen so, und sind dem fremden Fleisch nachgelaufen, so wie Sodom und Gomorra. Nur eine kurze Erinnerung, was war bei Sodom und Gomorra das Problem? Ja, die Männer sind Männern hinterhergelaufen, richtig? So, man sagt, okay, ein Engel ist dem fremden Fleisch nachgelaufen, also sind die Frauen nachgelaufen. So, anscheinend in der gleichen Sünde. Und nochmal, und wir sagen, hier in Vers 7 steht das. Wie seht ihr das? Lest ihr das auch? Wenn ich euch vorlesen, wie auch sie, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte in gleicher Art und Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter dem fremden Fleisch herliefen. So, auf den ersten Blick meint man, das könnte sein, aber ich möchte euch darauf hinweisen, dass worauf bezieht sich so wie sie? Also Judas sagt, die Israeliten sind gefallen. Ich erinnere euch und gebe euch drei Beispiele. Das erste Beispiel, ich erinnere euch an die Israeliten. Nicht alle, die aus Ägypten gerettet worden sind, sind gerettet worden. Gott hat welche gerichtet wegen Unglauben. Zweitens, ich erinnere euch an die Engel. Die haben ihren Herrschaftsbereich, die haben ihre Aufgabe verlassen und sind und gefangen durch die oder werden dem Gericht übergeben. Und ich erinnere euch an Sodom und Gomorra. Also er erinnert uns an drei Beispiele. Und jetzt guckt mal in euren Text, in eurer Bibel und wenn nicht, dann an die Wand. Und ich hoffe, dass ihr das mit mir gleich seht, was da steht. Heißt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die auch in gleicher Art und Weise wie sie Unzucht trieben. Wer trieb in der gleichen Art und Weise wie Sodom und Gomorra Unzucht? Wer? Die Engel? Die umliegenden Städte. Die Stelle sagt nicht, die Engel fielen und so wie Sodom und Gomorra trieben sie Unzucht und liefen Fremden. Das ist nicht, was der Text sagt. Das ist nicht, man hat diese Geschichte im Kopf oder was war, und man liest das hinein. Denn worauf bezieht sich so wie sie? Auf wen bezieht sich das so wie sie? Auf die umliegenden Städte. Könnt ihr das mit mir sehen? Es gibt eine Übersetzung von diesen freien Übersetzungen wie Hoffnung für alle, neues Leben und so verschiedene. Ist meiner Ansicht nach die neues Leben die bessere. Diese Übersetzungen, die sind eigentlich keine Übersetzungen, sind Übertragungen. Das heißt, sie formulieren die Gedanken und packen das in einen deutschen Satz, den wir meinen, besser lesen zu können. Und ich habe mal geschaut, wie die Übertragung machen, und ich fand es richtig gut. Schaut mal, ich lese es euch vor, wer eine neue Lebenübersetzung dabei hat, würde mich wundern. Das ist schon lange her, aber vielleicht in eurer App oder so. Ich lese euch vor, wie die das übersetzen, und ich hoffe, oder ich denke, ihr merkt, wohin die Richtung geht. Und ich erinnere euch an die Engel, die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. So, eine schöne Zusammenfassung. Ich erinnere euch, die Engel haben nicht das getan, wozu sie Gott berufen hat. Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, er hat ihnen eine Berufung gegeben. Sie haben einen Zweck. Wir verstehen, wozu die Engel geschaffen worden sind. So, übrigens nebenbei genau zum gleichen Zweck wie wir, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Sie sollten die Heiligkeit Gottes bewahren. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes bewahren. Sie sollten die Wahrheit Gottes bewahren. Haben sie das getan? Nee, sie haben es verdreht. Haben sich überhoben. Wir gucken uns das nochmal an, worin die eigentliche Sünde lag. Aber also, sie haben ihren Platz nicht behalten, den Gott ihnen zugesprochen hat. Er ist der Schöpfer. Sie sind Geschöpfe. Gott hat sie gemacht und gesagt, ich habe euch so gemacht und zu diesem Zweck gemacht. Und manche, ein Drittel der Engel, haben gesagt, nee, finden wir nicht gut. Gefällt uns nicht. So, haben rebelliert. Jetzt übersetzen sie Folgendes. Haben Platz verlassen, an den sie gehörten. Dann heißt es, Gott hält sie im Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tod, bis zum Tag des Gerichts. Also, die sind gebunden in einem Gefängnis und warten bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem sie gerichtet werden. Auch das werde ich euch noch erklären. Und jetzt Vers 7, schaut mal. Vergesst auch nicht die Städte Sodom und Gomorra und ihre Nachbarstädte. Und ich finde es gut bei dieser Übersetzung, das greift wieder den Gedanken auf. Judas sagt ja, ich erinnere euch. Er sagt, vergesst nicht Israel, vergesst nicht die Engel, vergesst nicht Sodom und Gomorra. Das heißt, es beginnt immer in gewisser Weise, nicht ein neuer Satz, aber immer die gleiche Argumentation mit einem, also wir sollen etwas nicht vergessen. Und dann übersetzen sie, vergesst auch nicht die Städte Sodom und Gomorra und die Nachbarorte, in denen ebenfalls Unzucht und sexuelle Ausschweifung herrschten. Wenn man das liest, ist klar, um was es hier geht. Und ich finde das eine gute Übersetzung, weil ich mal verstanden habe, um was es hier geht. Ist eine Übertragung, ist keine Übersetzung, eine Übertragung, aber da wird der Gedanke übertragen und den muss man verstehen. Und das, was Judas sagt, ist nicht, die Engel haben wie Sodom und Gomorra Schlimmes getrieben. Nein, die umliegenden Städte haben wie Sodom und Gomorra genau das Gleiche getan. Wir denken immer an Sodom und Gomorra und denken, der Rest von der Welt war spitze. Es war nur in Sodom und Gomorra hat man diese bösen Dinge getan. 200 Meter weiter oder 3 Kilometer weiter oder wie viel da war, da waren solche bösen Menschen, gab es nicht. Nein, Sodom und Gomorra waren ein Beispiel und das ist, was hier Judas sagt. Sie standen beispielhaft für die verdorbene und gefallene Menschheit. Und Gott hat an Sodom und Gomorra ein Beispiel hinterlassen des ewigen Feuers, damit man an Sodom und Gomorra lehrt, dass alle Städte um Sodom und Gomorra, die in gleicher Weise wie sie gesündigt haben, wissen, das bleibt nicht ungestraft. Das hat nichts mit Engel zu tun. Und irgendwelchen absurden, skurrilen Geschichten, Engel wurden, Menschen schliefen mit Frauen und komische Riesenwesen sind entstanden. Ich wundere mich, dass Christen sowas glauben, ehrlich. Und ich muss mich echt zurückhalten, dass ich nicht sauer werde. Man hört irgendwelche Mythen und Legenden, es laufen Filme über Thor oder wie heißen die und über irgendwelche Superhelden von Marvel oder wie, egal. Und man weiß, das sind Märchen, man weiß, das sind Legenden oder irgendwas Erfundenes. Manche träumen, solche Kräfte zu haben, keine Ahnung. Und irgendwie weiß jemand, das sind Geschichten, sind Comics verfilmt. Aber hier glaubt man sowas, dass es wirklich sowas gab, eine Zeit, wo solche Supermenschen gelebt haben. Warum? Weil die Kräfte der Engel zusammen mit Kräften von Menschen vermischt wurden. Ist es das Wort Gottes? Ist es das, was wir glauben? Ich habe ein großes Fragezeichen und ich staune darüber, wie viel wirklich ernsthafte Bibelausleger das glauben. Ich wundere mich darüber. Und das Hauptargument ist Judas, Vers 7. Weil man sagt, da steht, so wie sie haben Engel. Aber die Städte haben so wie sie Unzucht getrieben und nicht die Engel. Reicht euch das als Beleg? So, ich meine, allein wenn man eben diesen Text anschaut und genau hinschaut und anschaut, wer hat so wie sie gehandelt, dann erübrigt sich eigentlich die ganze Theorie. Das heißt, damit haben wir schon viel weggenommen von dieser Spekulation. Aber ich möchte mit euch hingehen und sagen, worauf beruft man sich? Eben auf diese eine Stelle in 1. Mose 6, wo anscheinend das beschrieben wird. Und da nehme ich euch jetzt hinein. Das ist ich nehme euch wieder in meine Lieblingszeilen, Lieblingsseiten der Bibel. Denn da beginnt alles. Und das ist so wichtig, dass wir hier diese Dinge verstehen. Ebenfalls wie in Judas, wie hier, werden Dinge hineingelegt, die da nicht stehen. Etwas wird gesagt, das in der Schrift dasteht, was eigentlich nicht dasteht. Es geht konkret um 1. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Ich lese euch vor und mal schauen, was es mit euch macht, wie ihr sie versteht. 1. Mose 6, Verse 1 bis 4. Nee, lasst mich bis Vers 8 lesen. Ich denke, das ist gut, wenn wir das bis Vers 8 lesen. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig in Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Aha, da sind die Riesen. Waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, das überlesen die viele. Danach gab es übrigens auch die Riesen auf der Erde. Ja, und auch danach. Als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihren Kinder gebären. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr er sah, dass die Bosheit der Menschen. Nein, lass mal bis dahin. Das lese ich auch, das andere lesen wir auch nochmal. Das sind erstmal der Einstieg, die vier Verse. Und hier sagt man, das ist das, worauf sich Petrus bezieht, das ist das, worauf sich Judas bezieht. Also, das ist die Sünde der Engel. Wie kommt man das zu sagen? Man sagt, diese Söhne Gottes, das sind Engel. Man sagt, als die Menschen sich auf der Erde ausbreiteten, dann haben die Söhne Gottes, Söhne Gottes können Engel sein, das ist eine semitische Umschreibung für himmlische Wesen, für Engel Gottes, kann verwendet werden, sehr, sehr selten, vor allem sagt man im Buch Hiob. Von daher in der nächsten Predigt kommen wir hier genau da wieder an, nämlich als der Satan vor Gott kam, als die Söhne Gottes sich vor Gott versammelten. So, man sagt, das sind Engel. Also Söhne Gottes müssen Engel sein, weil im Buch Hiob Söhne Gottes auch Engel sind. Also sind die Söhne Gottes Engel und die haben sich Töchter genommen von den Menschen. So, weil da wird ja explizit gesagt, die haben von den Menschen, Söhne Gottes, haben sich Töchter von den Menschen genommen, welche sie wollten. Und dann heißt es, das sind die Riesen, also ihre Kinder sind die Riesen. Und sind die berühmten Männer, sind Helden der Vorzeit. Und das sind sozusagen diese Mischwesen. Und weil das passierte, diese katastrophale, grauenvolle Geschichte, hat Gott eingegriffen und hat die Welt vernichtet, samt diesen Riesen. Nun, ich habe euch schon gerade vorgelesen, da heißt es, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach. So, wenn sie gab es nicht nur in dieser Zeit, sondern die gab es auch danach. Also wenn die Flut diese Riesen vernichten sollte, dann hat es wohl nicht getan, oder? Wir wissen, es überlebten wie viele? 8 Seelen zusammen mit Noah. So, wie könnten die Riesen auch danach sein, wenn eigentlich kein anderer Mensch gerettet worden ist? So, was meint es damit? Wer sind diese Riesen? Wir haben Darf ich euch gedanklich euch kurz noch mal kurz abholen? Wir haben im Petrusbrief gelesen, dass Petrus drei Beispiele bringt. Er bringt die Engel, er bringt die Vernichtung der alten Welt und Sodom und Gomorra. Interessant, diese Themen, ja. Sind drei Beispiele, nicht zwei. Petrus sagt nicht, die Engel sind gefallen und darum hat Gott die Welt vernichtet. Ein Gericht. Er sagt Engelgericht, Weltgericht, Sodom und Gomorra Gericht. Warum hat Gott die erste Welt vernichtet? Wo lag das Problem? Nach der Theorie und dieser Auslegung, ja, weil diese Mischwesen da waren und die Engel diese bösen Dinge getan haben. Aber was sagt die Schrift? Erstmal, was sagt die Schrift? Warum hat Gott die Welt vernichtet durch Wasser? Geht mal mit mir jetzt in Vers 5, da steht's. Und der Herr sah, was sah er? Dass die Übermenschen unterwegs waren. Darf ich euch ganz kurz noch eine Sache einfügen? Wisst ihr, was man glaubt, warum das passiert ist? Warum sollten die Engel das getan haben? Die Meinung, die Theorie ist die, die Engel sind im Himmel gefallen. Engel werden ja nicht errettet. Engel sind unter dem Gericht Gottes. Engel haben keine Erlösung. Also ist der Plan des Satans anscheinend der, er geht auf die Erde und zeugt Nachkommenschaft, also vermischt sich mit den Menschen. Und diese Menschen, die er dann zeugt, sind Mischwesen zwischen Engel und Menschen. Und da aber Engel ja keine Gnade bekommen, keine Rettung bekommen, kriegen auch diese Menschen keine Rettung. Das ist anscheinend der Grund. Das ist die Theorie. Also Menschen dahin zu führen, dass sie nie Vergebung empfangen, weil ja Engel keine Vergebung bekommen. Das sind absurde Erklärungen. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Was sagt die Schrift? Nochmal, Vers 5. Die Schrift sagt uns, warum richtet Gott? Und der Herr sah, und schaut mal, was sah er? Das ist die Bosheit von wem? Der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Okay? Warum hat Gott die Welt vernichtet? Weil das Herz des Menschen böse ist. Von welchen Menschen? Ja, von den Riesen. Deswegen hat er alle vernichtet und nicht nur die Riesen. Das Problem ist das Herz, das Menschenherz, und zwar alle Menschen. Es gab keinen einzigen, außer einen, Noah. Das Problem war nicht irgendwelche Riesen, das Problem war irgendwelche komische Vermischung. Das Problem war ein anderes. Das Problem waren Menschen, deren Herz in Sünde gefallen ist und sie verfinstern und alles, was sie gedacht haben und gemacht haben, war nur böse den ganzen Tag. Das Problem sind Menschen. Ich lese euch weiter. Und die Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein und er sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen hat, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis den Vögeln des Himmels. Beim Lesen habe ich gedacht, was haben die Vögel damit zu tun? Die armen Tiere, die armen Bäume, oder? Wir lesen Römer Kapitel 8, dass die Schöpfung seufzt zusammen, denn sie ist mit dem Fall des Menschen unter die Sünde gefallen. Und warum das? Von was hat Gott den Menschen genommen? Von der Erde. Er ist ein Erdling. Ist der Erdling gefallen? Ist was gefallen? Ist die Erde gefallen? So, es geht nicht um Himmel und Engel, sondern es geht um den Menschen. Und der reißt mit seinem Sündenfall die ganze Erde mit sich, denn er ist von der Erde genommen. Und Gott sagt, er richtet es. Dann heißt es, schaut mal, Vers 8, so herrlich. Noah aber fand Gunst, oder man kann übersetzen Gnade, in den Augen des Herrn. Es gibt einen, so ähnlich wie Hiob. So ist hier jetzt Noah. Er findet Gunst, Gnade. Es gibt unter den Menschen einen, den Gott bewahrt hatte. Geht mal mit mir in Vers 9 in folgende. Ich lese noch ein Stück weiter. Dies ist die Generationsfolge Noahs. Dazu komme ich später. Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, es war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Warum richtet Gott diese Erde? wegen dem Fleisch. Es hat verdorben. Sie, die Menschen haben die Erde verdorben, nicht die Engel haben die Menschen verdorben. Hier, offensichtlich, hier ein paar Verse danach muss man nur weiterlesen, dann steht es, warum Gott die alte Welt vernichtet hat. Sie waren verdorben. Wie die Engel, den Platz, den Gott geschaffen hat, die Aufgabe, der ihnen gegeben hat, wie sie sich weigerten, es einzunehmen und gesagt haben, nein, Gott, wir machen, was wir wollen, genauso haben das auch die Menschen gemacht. Dazu hat der Satan die Eva verführt und dann die Menschheit zum Fall gebracht. Du musst nicht Gott gehorchen, du bist selber Gott. Du musst nicht auf Gott hören, du musst nicht deinen Platz einnehmen neben Adam. Adam hat dir nichts zu sagen. Das ist der gleiche Gedanke. Du rebellier gegen deinen Standort, rebellier gegen deinen Platz, rebellier gegen dein Amt. Du musst nicht das tun. Du kannst viel größer sein, du kannst viel wichtiger sein. Genau, und das ist der Sündenfall und nicht irgendwelche komische Mischwesen. Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist von mich gekommen. Jetzt die Begründung, denn die Erde ist durch sie verführt von Gewalt. Das ist der Grund. Die Erde ist verführt von Gewalt. Und nicht, spätestens hier müsste Gott sagen, weil solche Mischwesen da sind. Oder nehmen wir mal die Sprache, weil die Riesen auf der Erde sind. Weil die Helden auf der Erde sind. Weil die berühmten Männer, die Söhne Gottes mit den Frauen, sie heirateten, weil sie das getan haben, müsst, darum richtig, das müsste stehen, sagt Gott aber nicht. Geht mal mit mir Vers 4 nochmal zurück in Kapitel 6, nein, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig in einem Menschen bleiben, da er ja auf Fleisch ist, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Nachdem es heißt, die Söhne Gottes nahmen die Menschentöchter, was ist das Nächste, was Gott sagt? Oh, das ist aber böse, ich muss die Welt richten. Das steht nicht da. Vers 4 sagt, Entschuldigung, Vers 3 sagt, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht im Fleisch bleiben. Das ist ja Fleisch, schwach, sündig, nicht ein Mischwesen. Und Gott begrenzt das Leben auf 120 Jahre. Auch das erkläre ich euch gleich. Ich gehe mit euch gleich Schritt für Schritt. Ich möchte erstmal, dass wir wahrnehmen, was da steht. Und dann beginne ich beim ersten Buch Mose nochmal, Kapitel 1. Und gehe mit euch mal durch die, und dass wir verstehen, was ist das überhaupt für eine Aussage? Warum steht dieser Text da? Welche Funktion? Was will Gott uns in seinem Wort durch diesen Hinweis hier eigentlich sagen? Um was geht's? Liebe Geschwister, wenn wir das verstehen, verstehen wir nicht nur den Ratschluss Gottes, verstehen wir auch, warum Petrus es gebraucht, Judas es gebraucht und was es heute mit uns zu tun hat. Wir verstehen das Dilemma der Menschen. Warum Gott diese Welt richten wird. Warum hat er es damals getan? Wir müssen begreifen, warum hat er es damals getan? Wenn wir denken, ah ja, wegen irgendwelchen Supermännern, dann haben wir für heute nichts gelernt. Dann wird er nur Hollywood richten. Es hat etwas mit der Boshaftigkeit der Menschen zu tun. So, geht mir mit mir nochmal vielleicht in Kapitel 8, Vers 21. Ist nochmal eine Wiederholung, warum Gott die Welt richtet. In dem Fall sagte er, er wird es nie wieder tun, nicht auf diese Weise, nämlich durch Wasser. Durch Feuer schon, nicht mehr durch Wasser. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch den Wohlgeruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Gott hat den Erdboden verflucht. Und Gericht kommt. Wegen des Menschen. Nicht wegen der Engel. Wegen des Menschen. Denn sein Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, nicht von seiner Zeugung durch ein Mischwesen an. Aber das ist doch, was wir glauben, Erbsünde, oder? Jeder Mensch ist ein Sünder, er kommt sündig zur Welt. Ab dem Moment, wo er Verantwortung übernimmt, Jugend, da muss er dafür sich rechtfertigen. Deswegen spricht auch der Herr von seiner Jugend an. So, in dem Moment, wo er mündig wird und Verantwortung übernimmt, muss er dafür gerade stehen. Und der Herr sagt, der Mensch ist einfach verdorben durch und durch. Er ist ein gefallenes Geschöpf und nicht durch eine komische Verheiratung, durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall, den kennen wir, oder? Schauen wir uns den an. 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen. Ab Vers 26, bekannte Verse. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Ja? Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Wie könnten wir den Menschen dann bezeichnen? Die Tiere wurden alle nach ihrer Art geschaffen, aber der Mensch wurde nach Gottes Art geschaffen. Ist es so schwer nachzu glauben, also wenn der Mensch Gott repräsentiert, dass das dann ein Sohn Gottes sein soll? Gott schuf Menschen, die sollen ihm widerspiegeln. Nun, wir wissen, das ging nicht gut. Der Mensch ist gefallen, dann kam die Schlange. Da heißt nicht, dann kam einer von den Söhnen Gottes. Nur nebenbei, wenn das Söhne Gottes die gefallenen Engel sind, die auf die Erde kamen, wieso heißen sie Söhne Gottes? Wieso heißen sie nicht Dämonen? In dem Buch, im 1. Mose finden wir nirgendwo, dass die gefallenen Engel Söhne Gottes bezeichnet werden. Auch im Buch Hiob wird vom Satan nicht gesagt, und der Sohn Gottes, Satan kam auch dazu. Die Söhne Gottes kamen und auch Satan kam dazu. Der Satan ist kein Sohn Gottes, nicht in diesem Sinne. Man sagt ja, oder was sagt Jesus über das Heiraten im Himmel? Wir werden weder heiraten noch verheiratet sein, sondern wir werden sein wie Engel. Denn man wird nicht heiraten im Himmel. Engel sind geschaffene Wesen. Engel sind keine gezeugte Wesen. Das heißt, Engel vermehren sich nicht wie wir Menschen. Gott hat eine feste Zahl an Engel geschaffen. Myriaden von Engeln, 10.000 mal 10.000, Tausende mal Tausende. Ein Ausdruck für unzählbar. Und so viele gibt es. Ein Drittel ist abgefallen. Die zeugen sich nicht nach. Die vermehren sich nicht. Jesus sagt, ihr werdet sein wie Engel im Himmel. Da ist kein Heiraten und Verheiraten. Engel sind geschlechtsneutrale Wesen. Dann sagt man, ja natürlich, im Himmel sind sie geschlechtsneutral. Aber auf der Erde haben sie männliche Leiber angenommen. Und dann wird argumentiert, ja im Alten Testament haben wir doch so Engel, bei Sodom und Gomorra waren doch zwei Engel, die nach Sodom gingen, oder? Wo gibt es irgendwo in der Schrift, nehmen wir mal gerade 1. Mose in dem Kontext oder Altes Testament, wo Satan oder Dämonen in menschlicher Gestalt, wo sie menschliche Leiber annahmen? Wir haben keinen einzigen Beweis dafür. Ja, Gott erschien und die Engel kamen und in männlicher Gestalt. Wir haben doch Markus Evangelium gelesen, oder? Bei den Frauen. Das sind Geistwesen. Sie sahen männliche Gestalten, aber es heißt ja nicht, das waren ja nicht Dämonen, das waren Söhne Gottes. Was glaubt ihr, wer ihnen so ein Leib gab, damit sie den Menschen erscheinen konnten? Haben sie gesagt, okay, wir nehmen Leiber, wir machen uns ein Leib und gehen auf die Erde und suchen uns schöne Frauen. Kann das ein Engel tun, sich ein Leib machen? Versteht ihr, was ich meine? Biblisch, theologisch unhaltbar, untragbar. Dass Gott aber einem anderen Engel das geben kann, ja. Und da lesen wir das. Aber wir lesen von keinen Dämonen, die das sowas tun können. Was glaubt ihr, wenn der Satan das tun könnte, glaubt ihr, er hätte dann aufgehört damals? Also, warum tut er das nicht heute? Warum danach nicht mehr? Das ist für mich unhaltbar. Absolut unhaltbar. Um was geht's? Hier finden wir in Kapitel 3 den Sündenfall. Und wie erscheint der Satan? Eine Schlange wird dargestellt. Mit List. Als der Sündenfall stattfindet, und jetzt nehme ich euch auf eine Reise durch diese Verse und durch diese Kapitel hindurch und hoffe, dass ich es so mache, dass wir nächstes Mal wieder schön einsteigen können und ihr mit einem guten Abschluss heute trotzdem nach Hause gehen könnt. Als dieser Sündenfall stattfindet, verführt der Satan die Eva nicht, indem er mit ihr schläft, sondern indem er sie dazu verführt, ihren Platz aufzugeben und sich einen anderen Platz zu suchen. Rebellion. Darauf spricht Gott Gericht. Und jetzt schaut mal in Vers 14. Und der Herr, Kapitel 3, Vers 14. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh, unter den Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Gott verflucht wen? Die Schlange. Wir wissen, wer die Schlange ist. In dem Moment noch eine Junge. Später wird es eine alte Schlange. Der Drache, der Teufel, der Satan. Ja, in der Offenbarung. Aber hier, Gott verflucht sie. Dann schaut man Vers 15, und das sind bekannte Verse, habt ihr von dieser Kanzel mehrfach gehört. Und ich werde Feindschaft setzen, und jetzt achtet man darauf, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen. Wer dieser Er ist, ist uns bewusst. Hier ist die Verheißung vom einem Messias. Und wir wissen, und ich hoffe, wir haben das gelernt, und ich muss euch nicht davon überzeugen, ab hier beginnt die Entfaltung des Evangeliums. Nämlich aus der Nachkommenschaft der Frau wird einer kommen, der wird der Sohn Gottes sein, und er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Das ist für uns klar. Aber hier wird noch etwas gesagt. Es wird Feindschaft geben zwischen der Nachkommenschaft vom Satan und der Nachkommenschaft von der Frau, die letztendlich die Nachkommenschaft von dieser Linie des Kommenden, des Er sein wird. Zwei Feindschaften, zwei Geschlechter auf der Erde. Diejenigen, die sozusagen Gott gehören, und diejenigen, die den Satan gehören. Merkt euch das. Könnt ihr das mit mir hier sehen? So, was glaubt ihr, wer gehört zu wem? Wer sind diese Nachkommen Satans? Wer sind die Nachkommen des einen Erlösers? Wer sind die Nachkommen, oder wer sind Söhne Gottes? Die Geschichte offenbart uns, Adam und Eva kriegen zwei Kinder, Kain und Abel. Und die Frage ist, ist eine von denen in dieser Linie? Und wir lernen, okay, der eine stirbt, weil der andere ihn umbringt. Also auf jeden Fall kann es keiner von beiden sein. Denn der eine ist tot und der andere ist böse. Und wir wissen, wer das ist? Kain. Was sagt Gott über ihn? Vers 11, Kapitel 4, Vers 11. Und nun verflucht seist du von den Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders und so weiter. Was sagt Gott über Kain? Er ist verflucht. Wen hat Gott verflucht? Die Schlange. Wer hat dazu gebracht, dass Kain das tut? Sein Bruder erschlägt. Aus dem Zeugnis des Neuen Testaments, weil er ungläubig ist. Warum? Wer hat das getan? Der Satan. Die Schlange. Was glaubt ihr, zu welcher Nachkommenschaft gehört Kain? Nicht in der Linie des Er, in der Linie vom Satan. Feindschaft zwischen dir und hier. Und dann wird uns genau das gezeigt. Da wird sofort, als nächstes ist eine Nachkommenschaft Satans, Kain, und er hat Hass gegenüber seinem Bruder. Kapitel 4, Vers 17, kommt ein Geschlechtsregister. Und wir lernen etwas über diese Generation. So, Adam und Eva haben jetzt gerade nur einen Sohn, nicht zwei. Der eine ist tot, ein Sohn. Und dann heißt es, und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und jetzt wird uns eine Liste von Nachkommen Kains genannt. Könnt ihr euch die Welt vorstellen von Nachkommen des Satans? Könnt ihr euch vorstellen, wie es in der Welt dazu ging? Es war alles gut, oder? War das schön gottesfürchtig, gottesverherrlichend? Die Folgen des Sündenfalls, sofort eine Menschheit verkauft unter die Sünde, verkauft unter den Satan, Kinder des Satans. Und was taten sie, das, was die Menschen tun? Schaut mal, Kain war der Erste, der eine Stadt erbaut hatte. Das wird sich dann steigern in Turmbau zu Babel. Zusammen Staat, Sicherheit, wir und so weiter. Dabei hat Gott gesagt, geht auf die ganze Erde und vermehrt euch. Und die, nein, wir bauen eine Stadt. Dann ist der Erste, der... Wir lernen etwas über einen, der Erste war, der dann aus dieser Linie, der sich zwei Frauen genommen hat. Wir lernen über Nomaden hier, wir lernen etwas über die ersten Musiker, wir lernen etwas über die ersten Schmiede. Ich fasse es so zusammen, um jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren. Wir lernen über Menschen dieser Welt, die bauen Städte, sie wirtschaften, die bauen sich eine Welt mit ihren Moralvorstellungen, mit ihren Art und Weise, wie sie denken, wie es zu leben ist. Und das ist gottfeindlich. Das sind Kinder nicht Gottes, in dem Sinne nicht Kinder des einen Erlösers oder nicht Kinder der Frau, sondern das sind Kinder der Schlange. So, das ist die Linie Kains. Und jetzt schaut man, was mitten in diesem Geschlechtsregister passiert. In der Darstellung dieser Nachkommenschaft, ihr müsst euch vorstellen, sie wuchsen da, ich weiß, ihr fragt euch, welche Frau hat keinen geheiratet und so, das ist jetzt nicht die Stelle. Ja? Darüber kann man an einer anderen Stelle nachdenken. Ich will euch nur den Gedankengang von welchen Söhnen Gottes und welchen Frauen ist hier die Rede? Wer hat was getan? Wir müssen verstehen, weil wir den Kontext begreifen müssen, weil wir den Gedankengang entfalten müssen. Also wird uns gesagt, die Sünde kam, der Teufel kam, der Sündenfall kam, die Menschheit fiel und das erste ist Brudermord und diese Linie der Schlange, die nur böse, die ganze Zeit nur böse, in allen Treiben, nicht Gott verherrlichen. Aber gibt es Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung. Schaut mal, Kapitel 4, Vers 25. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau. Das ist eine schöne Umschreibung. Sie liebten sich sehr. Er kannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Und dann heißt es, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen. Und Hebräisch heißt hier Samen. Und in deinem Samen, der Samen wird dir den Kopf zermalmen. Kain ist es nicht, Abel ist tot, ist auch nicht. Und Gott sagt, nachdem sozusagen die Generation der bösen Menschen, der Nachkommenschaft Kains gewachsen ist, scheint die Situation auswegslos und katastrophal auf der Erde. Und dann kommt ein Lichtblick. Auf einmal kriegt Eva noch ein Kind und Gott gibt einen neuen Samen. Und jetzt ist natürlich was da? Hoffnung. Kommt jetzt der die Schlange den Kopf zermalmen wird? Ist es jetzt der Erlöser? Ist es jetzt Seth der Erlöser? Und jetzt schaut mal, und das ist so gut, Vers 26. Und dem Nachkommen gesetzt, entschuldigen, denn Gott hat mir an einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle von Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Warum? Warum heißt das hier so? Ja, weil vorher niemand Gott angerufen hat. Das ganze Menschengeschlecht stammt von Kain ab. Und sie waren Gottlose, sie waren Verfluchte. Sie lebten ihr Leben, bauten ihre Städte, schmiedeten ihre Schwerter, was auch immer, heirateten Frauen, wie viel sie wollten, 2, 3, 4. Hochmut kommt auch vor. Und in diesem kurzen Geschlecht, da siehst du die Dramatik in den Zustand der Welt. Und dann kommt so ein erster Hoffnungsschimmer. Es kommt nur ein neuer Nachkomme kommt. Und in dieser Zeit, mit diesem neuen Namen, was beginnt auf einmal? Man beginnt Gott wieder anzubeten. Was glaubt ihr, wer betet Gott an? Seine Kinder. In dem Fall seine Söhne. Jetzt wird uns ab Kapitel 5 eine Liste von diesen Söhnen vorgestellt. Und einen mindestens kennt ihr, Methuselah. Einen von denen kennt ihr sehr gut, Henoch, denn er wandelte mit Gott und wurde entrückt. Jetzt lesen wir diese Liste und was immer wieder deutlich wird, es beginnt, Kapitel 5, Vers 1. Das ist das Buch der Generation Folge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte ihn Gott ähnlich. Warum jetzt wieder die Erwähnung? Das sind ja noch zwei Blätterchen, da haben wir das schon gelesen. Warum wird jetzt auf einmal wieder darauf hingewiesen, dass Adam in dem Bild Gottes geschaffen worden ist? Weil hier wird uns gezeigt, was ist die Generation, die jetzt dargestellt wird? Was ist die Linie Seths? Für wen steht diese Linie im Gegensatz zu der Linie Kains? Es ist eine andere Linie. Und jetzt heißt, schaut mal, er wurde Gott ähnlich Entschuldigung, an dem Tag, als Gott Adam schuf, machte ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie geschaffen wurde. Wir werden an die Schöpfung erinnert. Wir werden nochmal zurückgeführt. Es ist wie so ein, wie sagt man, ein Restart. Ja? Es gibt eine zweite Chance. Und jetzt passiert Folgendes, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich. Wem nicht ähnlich? Nicht kein ähnlich. Ihm ähnlich. Und was bedeutet ihm ähnlich? Ja, zuerst mal Adam Gott ähnlich, kein Adam ähnlich. Das ist die Linie. Aber natürlich auch Entschuldigung. Seht, revidiert geschwind in eurem Kopf. Ja. Adam Gott ähnlich, seht Adam ähnlich. Das heißt, in der Linie, in diesem Gedanken, in diesem Vorhaben, der Mensch soll Gott repräsentieren. Ein Sohn Gottes sein in dieser Welt. Das ist die Linie. Ist das für euch jetzt eine große Offenbarung, wenn ich sage, aus dieser Linie kommt irgendwann mal der Messias? Das ist die Linie. Von Seth kommen wir zu David, von David kommen wir zu Messias. Über Noah, über Abraham. Das ist die Linie, die uns hier dargestellt wird. Da soll der Messias kommen. Nur der Punkt ist, aber Adam ist ja auch gefallen, oder? Seth ist nicht vollkommen. Seth ist nicht der Messias. Und die Nachkommenschaft ist genauso. Gleiches zeugt Gleiches. Allein nur der Gedanke, wie kann ein Engel mit einem Menschen etwas zeugen? Gleiches zeugt Gleiches. Das ist ein Prinzip. Ein Löwe mit einer Giraffe funktioniert? Nein. Auffressen tun sie es. Oder kicken. So. Das ist der Gedanke. Und jetzt schaut man, jetzt wird uns diese Linie vorgestellt. Und es geht los und dann heißt es, Vers 4, und die Tage des Adams, nachdem er Seth gezeugt hat, betrugen 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Aus Zeitgründen lese ich jetzt nicht komplett durch. Wisst ihr, was sich immer jetzt wiederholt? Zeugte Söhne und Töchter, lebte so lange und starb. Wir haben in gewisser Weise hier ein Geburtsregister und ein Friedhof. Zeugte, starb, zeugte, starb, zeugte, starb, zeugte, starb. Es kommt Leben, aber dieses Leben bleibt nicht. Die Folge des Sündenfalls ist permanent spürbar, permanent greifbar. Obwohl Menschen so lange leben, das ist erstaunlich, oder? Da will ich schon so viel verraten. Was glaubt ihr? Wie würde man solche Menschen betrachten, über solche Menschen nachdenken, sie bezeichnen, wenn sie 930, 912, 905, 910, 895, 962, 365, oh, nur so jung, 969 Jahre alt wurden? Was glaubt ihr, wie würde man die nennen? Riesen. Helden. Man würde sie nennen berühmten Männer, hebräische Übersetzung, berühmte Namen. Soll ich euch diesen Namen vorlesen? Adam, Seth, Enosh, Keman, Mahalalel. Gut, dass ich keinen neuen Namen vergeben muss. Jared, Henoch, Methusalem, Lamech, Noah. Und dann geht es weiter. Kommt noch. Das sind die berühmten Namen. Das sind die Helden der Vorzeit. Es wurden ja doch nicht nur die geboren, denn jede von ihnen zeugte Söhne und Töchter. Und jede von ihnen zeugte Söhne und Töchter. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du 900 Jahre lebst und Söhne und Töchter zeugst? Also mehr wie zwei werden es schon sein. Es war notwendig, damit die Erde sich verbreitet. Oder die Bevölkerung, nicht die Erde, die Menschen auf der. Aber wir müssen nicht glauben, dass alle Menschen 900 Jahre alt wurden. Nein, uns werden gesagt, wer 900 Jahre alt wurden. Wer waren das? Das waren besondere Menschen. Es gab besondere Riesen. Riesen nicht in dem Sinne, die waren so groß wie Goliath oder sonst irgendwas. Wisst ihr, Riesen im Sinne, sie waren sehr groß. Sie waren sehr mächtig. Leb mal 900 Jahre. Was glaubst du, wie viel Einfluss du da gewinnst? Was glaubst du, wie viel Weisheit du sammelst? Was glaubst du, wie viele Menschen du kennst? Versteht ihr? Wie groß deine Familien werden? Riesenmänner waren das. Wir müssen nicht also fordern, irgendwelche Thors und Supermans und so, was weiß ich, denken. Es waren die berühmten Männer der Vorzeit. Und wenn du wissen willst, welche, ich kann die sogar mit Namen sie nennen. Hier stehen einfach ein paar Verse vorher. Warum spekulieren über irgendwas, wenn sie vorher dastehen? Und es heißt doch, und die gab es danach auch, oder? Wenn Gott aber, wenn das komische Wesen wären, Gott hätte sie ausgelöscht, dann müssen sie ja aufhören. Geht mal mit mir in Kapitel 11. Wie viel Zeit haben wir für Beten gebraucht, damit ich es abziehen kann? Kapitel 11. Dazwischen haben wir die Sintflut. Werden wir darüber nachdenken, wenn wir über das zweite Gericht intensiver nachdenken. Dann haben wir den Turmbau zu Babel. Unmittelbar, also nicht viel Zeit vergeht und der Mensch ist verdorben durch und durch. Es hat nichts mit Riesen zu tun, hat nichts mit komischen Engeln zu tun. Der Mensch ist, das Herz des Menschen ist böse. Deswegen sofort nach der Sintflut. Was baut er? Einen Turm. So. Und dann auf einmal taucht die Generationsfolge wieder auf. Schaut mal Kapitel 11, Vers 10. Das ist die Generationsfolge Sems. Sem war ein Sohn von Noah. Richtig? Eine von den drei. Warum taucht diese auf? Weil jetzt wir wieder erinnert werden, was ist die Linie der Söhne Gottes? Was ist die Linie des Messias? Wo müssen wir jetzt weitersuchen? Wo müssen wir weiterfolgen? Wir suchen nicht bei den Söhnen Ham und Japhet. Das ist nicht die Linie. Uns wird gesagt, du musst der Linie selbst folgen. Und weißt du was, diese Linie, da sind ein paar Helden einfach in dieser Linie. So wie die Helden vorher es gab in dieser Linie, so gibt es diese Helden auch danach, sagt uns die Schrift. Schaut mal, was da heißt. Ich lese es nur ein bisschen an, Vers 10. Das ist die Generationsfolge Sem. Sem war 100 Jahre alt und zeugte, auch mal die Namen, Arpachshad, 2 Jahre nach der Flut. Das 2 Jahre nach der Flut nur. Und Sem lebte, nachdem er Arpachshad gezeugt hatte, 500 Jahre. Und erzeugte Söhne und Töchter. Und ich kann jetzt weiterlesen, und es ist die gleiche Art und Weise. Und er zeugte Söhne und Töchter und wurde so und so alt und starb. Aber was auffällig ist, 600 Jahre insgesamt, über 400 Jahre, und dann geht es 400 Jahre, noch weniger, dann werden es 200 Jahre, dann wird es 190 Jahre. Und dann, warum? Weil wir gelesen haben, und Gott begrenzt auf 120 Jahre. Und die Helden werden nicht mehr so alt. Das nach der Flut. Es ist nicht, ab dem Moment wurde kein Mensch mehr so alt. Nein, in dieser Linie. Jetzt habt ihr nur ganz kurz Geduld. Eine kleine Auflösung schon mal. Und dann ein bisschen Vertiefung in der nächsten Bibelstunde. Könnt ihr mir vom Gedankengang soweit folgen? Es geht darum, die Menschheit ist gefallen. Und auf dieser Welt gab es 2 Arten von Menschen. Die einen in der Linie des Messias, die Helden der Vorzeit, die Linie Sams. Und die einen, das waren in der Linie Kains. Das waren Verfluchte, in dem Sinne gefallene Menschheit, Gottlose. Und alle zeugten Söhne und Töchter. Sowohl Kain wie Sam. Alle zeugten. Und so wuchs die Menschheit auf der Erde. Und jetzt kommen wir am Ende von dieser Liste, die tiefe theologische Wahrheiten hat. Da ist die Rede von Entrückung und solche. Das ist nicht einfach nur Namen und Zeugte. Da ist so viel herrliche Wahrheit. Ich begrenze mich auf den letzten, auf Lamech. Schaut mal Kapitel 5, Vers 28. Und Lamech lebte 128 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagt, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Jetzt kommen wir zu Noah. Wir wissen, was nach Noah passierte. Was sagt die Schrift? Zu der Zeit Noahs war nur ein Mann gerecht und das war Noah. Der Rest war verdorben, das ist doch das Urteil Gottes. So verdorben, dass Gott sagt, nur Noah und dann seine Familie und sonst niemand mehr. Der Rest war so verdorben, das Trachten des Menschen und des Herzens war so verdorben. Gott hat gesagt, ich vernichte die Welt. Das heißt, am Ende von dieser Generationsfolge, denkt mal nach, wir sind jetzt in der Linie von dem einen, dem Erlöser, oder? Und jetzt könnte man sagen, gut, dass wir in dieser Linie sind. Da ist ja Hoffnung für die Welt. Das sind ja Helden, das sind ja Söhne Gottes, alles prima. Die Linie Kains, böse, aber hier. Wirklich? Wieso hat Gott die Welt verrichtet, obwohl es so eine Linie selbst gab? Obwohl es eine Nachkommenschaft der Frau gab. Warum? Weil diese Nachkommenschaft gefallen ist. Wisst ihr warum? Weil die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, das tun, was sie schon immer tun, sie vermischen sich mit der Welt. Und was passiert, wenn man sich mit der Welt vermischt? Wird die Welt besser? Nein, die Kinder Gottes werden schlechter. Was ist das Zeugnis der Schrift durch die Bibel hindurch? Was klagen die Propheten immer das Volk Gottes an? Dass sie sich mit fremden Frauen verheiraten, oder? Dass sie Heiden geheiratet haben. Wir beginnen Bileams Geschichte, oder? Balak konnte dem Volk nichts antun. Dann kam die Idee, vermisch doch dieses Volk mit Frauen, mit Heidnischen. Die bringen ihre Götter hinein, ihre Götzen, ihre Lebensweise. Dann geht das Volk zugrunde, Gott wird das Volk richten. Ist gelungen. Denk doch an ein paar Namen. Salomo, ein Weiser vor Gott. Warum fiel er am Ende? Holt sich alle Königen der Erde, um Sicherheit zu schaffen. Sie brachen die Götzen dieser Welt mit. Dieses Reich fiel und teilte sich in zwei. Ahas und Isabel haben wir uns angeschaut, oder? Israel und die Heidenvölker. Wenn wir die Nehemia, als sie zurückkommen, was war die Anklage des Propheten Nehemia? Warum, wieso tut ihr so Übles Gott gegenüber und nimmt die heidnischen Frauen als euer Ehefrauen? Warum tut ihr das? Nicht, dass es, ihr versteht den Gedanken. Das ist die Tür, wie die Welt hineinkommt. Muss ich euch 2. Korinther 6, Vers 14 vorlesen, was heißt, was haben die Ungläubigen den Gläubigen gemeinsam? Ihr spürt, worauf ich hinaus möchte? Wie kommt es, obwohl es eine Linie des Erlösers gibt, obwohl Menschen wachsen und es solche Helden es gibt, Gottes Helden gibt, wie kommt es dazu, dass eigentlich zur Zeit Noahs er alleine gläubig war? Was ist passiert mit der Welt? Und die Antwort ist Kapitel 6, 1 bis 4. Die Linie von Seth hat sich vermischt mit der Linie von Kain. Und jetzt lese ich euch das aus dieser Perspektive. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Deswegen werden wir bei Noah daran erinnert, nochmal an den Sündenfall. Noah bekommt seinen Namen, weil Noah die Hoffnung ist, wir kommen raus aus dem Sündenfall. Weil obwohl es diese Linie ist, ist immer noch Sünde da. Und Noah kriegt den Namen, das ist Vers 29, und er gab ihm den Namen Noah, denn er sagte, dieser wird uns trösten von unserer Arbeit und der Mühe unserer Hände, von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Noah ist die Erinnerung, Erlösung von der Sünde, des Sündenfalls. Wie? Durch Gericht. Und jetzt Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens. Ist nicht kompliziert? Das heißt, während die unterzeugte Söhne, Töchter, das haben die Linie Kains getan, das haben die Linie Seths getan. Und die Menschen verbreiteten sich. Überlegt mal, über 9000, 2000 Jahre, da kommt schon einiges zusammen, oder? So, jetzt passiert Folgendes. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen an. Was glaubt ihr, wer sind die Söhne Gottes? Das ist die Linie Seths. Und wer sind die Söhne der Menschen? Die Linie Kains. Warum wird das so ausgedrückt? Warum nicht gesagt? Weil uns deutlich gemacht wird, hier, es ist eine theologische Wahrheit, hier vermischten sich zwei Dinge. Nicht Engel und Menschen, das ist nicht die böse Vermischung. Welt und Gott, die Linie des Erlöses, die Kinder Gottes vermischen sich, andersrum, diejenigen, damals fing man an, Gottes Namen anzurufen. Als mit dem Seth, mit der Geburt Seths, dann fing man an, Gott zu verherrlichen. Man begann. Es heißt sogar eben, dass Henoch Henoch 365 Jahre mit Gott wandelte. Lebt mal 365 Jahre mit Gott. Ich schaffe mal manchmal nicht mal 7 Tage. Er wandelte mit Gott. Frömmigkeit, Glauben war da. Und die Frage ist, warum ist aber das alles eingebrochen? Und das ist die Beantwortung. Weil irgendwann mal diese beiden Linien sich vermischt haben. Und da lese ich euch weiter. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter des Menschen, dass sie gut waren. Erstmal positiv, oder? Nichts gegen diese Frauen. Die sagen, hey, die sind gut für uns. Aber wer sah das, dass sie gut waren? Sie sahen das. Wer sah das nicht? Gott sah das. Das heißt, sie gingen und sagten, hey, Esau, Geschichte, genau das Gleiche. Aber ich könnte viele von denen erzählen. Was hat die Schlange getan? Wie fing der Fall Evas an? Und sie sah, dass der Baum gut zur Nahrung war. Genau die gleiche Formulierung. Und sie sahen, dass die Frauen gut waren. Da heißt es, und sie sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen. Das ist wichtig. Von ihnen allen. Warum allen? Nicht nur in dieser Linie. Sie nahmen sich nicht die Frauen aus dem Volk Gottes. Sie nahmen sich die Frauen von überall. Und das war egal, ob es von Kain waren oder nicht. Ist doch auch unser Bruder. Das haben sie getan. Sie haben keinen Unterschied gemacht. Ist das ein Gläubiger oder ist es kein Gläubiger? Ist es einer, der Gott anbetet oder ist es keiner, der Gott anbetet? Sie sagen, die sind doch gut. Die sehen hübsch aus, gebärfreudig, können gut kochen. Nehmen wir. Zu damals war es so. Schätze ich mal. Die haben die Kriterien an die Frauen gelegt, warum sie sie nehmen. Es waren nicht die Maßstäbe Gottes, sondern ihre Kriterien. Das ist, um was es hier geht. Warum ging es mit der Welt so unter? Warum hat Gott die Welt richten müssen? Weil die Menschen das getan haben, was gut in ihren Augen war. Und was ihnen gefallen hat. Das haben sie getan. Nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht mehr in Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Dann begrenzt Gott das Leben. Nebenbei, das ist Schutz. Leb mal als Sünder 960 Jahre. Ihr denkt Segen? Nee. Könnt ihr mir folgen? Hier geht es nicht um diese. Das heißt, der Fall des Menschen, der Fall der Engel, von dem Petrus, da kommen wir her. Wir kehren noch ein bisschen hin, nächsten Dienstag, Mittwoch. Ich habe doch keine Tabletten genommen. Wir kehren doch nächsten Mittwoch wieder hierher zurück, nochmal. Aber der Fall der Engel, von dem Petrus als ersten Beispiel spricht und sagt, denkt an den Fall des Engels, das ist nicht diese Geschichte hier, ist eine andere. Wir müssen uns fragen, welche? Von welchem Sündenfall ist da die Rede? Von welchen Ketten der Finsternis? Wann ist das passiert? Wo sind sie da? Und wenn sie da sind, was machen sie und was machen sie nicht? Es gibt einige Fragen, die wir da klären müssen. Das ist aber nicht das. Das ist hier was ganz anderes. Eigentlich habe ich heute euch über das zweite Beispiel geredet. Warum hat Gott die Welt vernichtet? Das ist das hier. Warum hat Gott die erste Welt gerichtet? Wegen der Bosheit der Menschen, weil sie sich mit der Welt vermischt haben. Die Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau. Irgendwann mal, oh, ist doch nicht schlimm. Kommt euch das bekannt vor? Versteht ihr, in welchem Kontext wir gerade von Petrus priesen, falsche Lehrer? Die sagen, das ist doch nicht schlimm. Das ist der Kontext, darum geht es hier. Darum erwähnt Petrus auch diese Stellen. Wo sie sagen, wo ist doch dabei? Ist doch alles okay? Nein, ist nicht okay. Falsche Lehre kommt hinein. Und die Menschheit fällt in Sünde. Gott richtet es. Ich hoffe, ihr habt so meine grobe Spur, wohin es geht. Und nächsten Mittwoch setzen wir unser Studium an dieser Stelle fort. Ich danke für eure Geduld. Lasst mich beten. Herr Jesus Christus, bewahre uns doch so nah bei deinem Wort, dass wir nicht irgendwelchen Mythen und Legenden und Geschichten folgen, die wir selbst nicht mal verstehen. Warum, was, wieso? Doch dabei ist dein Wort klar. Es ist eine fortschreitende Offenbarung, die uns in deinen Ratschluss hineinnimmt und uns aufzeigt, was unser Problem ist, das Problem der Menschheit, Sünde und Rebellion und welche Folgen es eigentlich hat. Herr, wenn wir das begreifen, dann begreifen wir, wie notwendig wir Christus haben und wie großartig dieses Erlösungswerk ist, dass der eine Nachkomme, der Nachkomme Seths, der Schlange den Kopf zu treten wird. Und das hat er getan. Ich lobe und preise dich dafür. Lass uns diese Wahrheit begreifen. Lass uns diese Wahrheit leben, dass wir Hoffnung haben und wissen, dass wir aus dem Gericht zum Leben hindurchgedrungen sind. Jesus, mach diese Wahrheit in unseren Herzen groß. Amen. Danke euch, ihr Lieben. Kommt gut nach Hause.